Wir wollen uns grüßen, alle miteinander, auch die jetzt noch dazugekommen sind. Wir haben heute Besuch. Unsere Geschwister aus Satzung sind bei uns zu Gast. Sie wollen uns erfreuen durch Mitglied und durch das Wort, auch Ehre geben unserem großen Gott und Vater im Himmel. Ich möchte euch noch darauf hinweisen, dass die Stunde etwas länger geht, ungefähr 20 Minuten länger, dass ihr euch darauf einrichten könnt. Wir wollen jetzt gemeinsam beginnen mit einem Lied, das Lied Nummer 687, damit das Leben neuen Farbenglanz gewinnt. Nummer 687.
Unser Gott im Himmel, als du die Erde geschaffen hast, da gab es einen Tag, wo du gesagt hast, und das ist der Ruhetag. Feiert meinen Tag. Und das dürfen wir jetzt tun. Wir danken dir für diesen Sonntag. Wir danken dir für die Zeit, die du uns jetzt schenkst, hier zusammen zu sein. Wir danken dir für die Möglichkeit, über dich nachzudenken, über deine Größe, über dein Wirken in dieser Welt, über deine Gnade, die noch jedem angeboten wird. Wir danken dir, dass es diesen Tag gibt, der Tag des Herrn. Wir danken dir, dass wir jetzt so zusammen sein können, jung und alt, und freuen uns über die Zeit, die du uns schenkst. Wir danken dir für dein Wort, was wir hören dürfen. Lass es uns aufnehmen in unsere Herzen, dass wir es uns merken, dass es mit uns gehen kann, dass es unser Leben bestimmt und lenkt und gestaltet. Und jetzt freuen wir uns darauf, dich zu loben an deinem Tag. Amen.
Amen. Amen.
Jetzt sind wir dran. Also wer uns noch nicht kennt, wir sind Ersatzung, wurde gesagt, Simone und Martina und der Willi natürlich, der ist bestimmt bekannter. Wir sind eigentlich keine Profis, nicht dass ihr jetzt was erwartet, was wir nicht erfüllen können. Wir wollen ganz gerne, dass wir das gemeinsam tun, diesen Gottesdienst, und zwar auch gemeinsam singen. Alles, was ihr denkt, was ihr bringt, bitte kräftig mitsingen. Und wir wollten uns auch ein Thema heute stellen, das sich so wie ein roter Faden durchzieht. Und das Thema steht hier vorne. Das lässt mich seit dem wärmsten Wochenende in Satzung am Lagerfeuer nicht mehr los. Da hat nämlich die Jugend oder die jungen Leute hat da ein Lied gesungen. Das geht mir seitdem im Kopf oder Herz, wie man das auch sagen mag, herum. Stadt, Land, Welt. Eine Botschaft zieht Kreise. Und wir sind ja heute in Chemnitz und da wollen wir die Kreise von Chemnitz ausziehen. Und wir wollen auch zu Beginn Chemnitz. Der Rosane Kreis ist jetzt nicht der Kreis, von dem hier ausgeht. Das ist mal eine Radtour gewesen. Aber wir wollen jetzt gemeinsam mit euch das Lied singen. Ich hoffe, dass das bekannt ist, denn wir eiern manchmal ein bisschen.
Zeitalters. Matthäus 28, Vers 18 bis 20.
aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem, auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Die beiden Bibeltexte, die ziehen sich heute so durch diesen Gottesdienst, und ich habe mir da drei Fragen gestellt. Die erste: Wer ist angesprochen? Die Personalfrage. Und wir gehen meistens davon aus, wer waren die Ersthörer? Und das waren ja die 11 Jünger damals, die dort kurz bevor Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, dies dort hören mussten, dass Jesus weggeht. Und ganz kurz und prägnant heute, ich habe mal hingeschrieben, Jünger, die durch Jünger zu Jüngern werden. Das war das erste Schneeballprinzip, da muss man so will. Geht hin und macht zu Jünger. Eigentlich jeder Christ, jeder, der eine bewusste Beziehung zu Jesus eingegangen ist, der mit ihm lebt und der einfach auch sagen kann, Jesus bedeutet mir alles. Er ist alles für mich. Er ist für mich am Kreuz gestorben. Und das Lied, was wir singen wollen, das bringt das so zum Ausdruck, was Jesus mir ist, was er uns ist.
Thank you.
Die zweite Frage, die sich in diesem Text auch stellt, wenn wir diesen Auftrag haben, was sollen wir sagen oder welche Botschaft? Und deswegen haben wir die zwei Texte gehabt aus Matthäus und auch aus Apostelgeschichte. Ich habe das kurz mal zusammengefasst. Das sind die Gebote Jesu. Also er hat gesagt, was ich euch geboten habe, das sollt ihr sagen. Dann sind das Augenzeugenberichte über Leben und Tod von Jesus. Die Jünger waren ja dabei. Und auch persönliche Erlebnisse und Erfahrungen mit Jesus. Bei uns heute ist es nichts anderes. Wir haben Gottes Wort, wir haben die Bibel komplett. Das Evangelium von Jesus Christus, der ist der Erlöser der Welt. Das ist das Zentrum, was wir den Menschen sagen wollen und sagen müssen. Und auch unsere persönlichen Zeugnisse, das, was wir mit Jesus erleben, tagtäglich. Das, was unser Leben prägt. Und wir haben das auch in einem Lied. Jesus, Erlöser der Welt, was für ein Mensch und was für ein Gott ist Jesus gewesen. Und was ist er uns auch heute noch?
Thank you.
dann haben wir noch die Frage zu klären, wohin? Heute sagt man modern Einzugsbereich. Manche, die, ich sehe gerade morgen auf Außendienst sind, haben so ihre Gebiete oder die Marketing betreiben, Werbung, Einzugsbereich und so weiter. Ja, wohin schickt uns Jesus? Was ist unser Einzugsbereich? Und deswegen haben wir Apostelgeschichte, die Stelle, geholt. Da steht es eindeutig. Erst Jerusalem, dann Judäa, Samaria, dann bis ans Ende der Erde. Und in der Übersetzung, in der Neuen steht, es sind den letzten Winkel der Welt. Die gefällt mir ganz gut. Also Stadt, Land, Welt. Wir fangen heute hier an, der Stadt. Und was fällt mir als Nicht-Einwohner von Chemnitz zur Stadt ein? Wir sind ja nur in Chemnitz. Den Namen von dem guten Franzosen, glaube ich, ja, mit dem schönen bunten Kunstwerk, den habe ich vergessen, aber er verzeiht es mir. Der Nischel fällt uns immer wieder ein. Das ist eine schöne Erinnerung, die wir mal in Chemnitz hatten. Der Türmer ist bestimmt bekannt. Da hatten wir eine Firma mit einem Rathaus. Und das habe ich auch gefunden. Und zwar habe ich das auf dem Radweg im Internet gefunden, bin ich gefahren. Eine Eselsbrücke gibt es hier in Chemnitz, ringsrum, irgendwo bei Hörsdorf. So, womit wirbt Chemnitz noch, die Stadt? Was haben wir hier für Potenzial? Chemnitz bezeichnet sich als Stadt der Moderne. Und ich habe noch so ein paar prägnante Dinge herausgeschrieben, was für uns damals noch bedeutend war. Karl-Marx-Stadt, ich kenne es nur als Karl-Marx-Stadt, weil ich nach 1953 geboren bin. Chemnitz wieder umbenannt. Gestern war der Landesparteitag, wen das interessiert von der CDU. Mich hat das Thema interessiert, füreinander, Zukunft, bauen, könnte uns auch betreffen. Was ganz wichtig ist, es ist ein sehr geschichtsträchtiges Wochenende, auch jetzt gestern, der 25. Jahrestag der Reichspogromnacht. Da hat ja Chemnitz auch was damit zu tun. Da wurde die Synagoge zerstört, damals, 38. Das ist nicht unbedingt ein rühmliches Kapitel in der Geschichte. Und wen es noch interessiert, wie groß Chemnitz ist und wie viele Bewohner hier leben, ganz oben rechts in der Ecke, ungefähr 243.000 Einwohner in Chemnitz. Ganz schön, muss man sagen. Und die Fläche 220 Quadratkilometer ungefähr. Das sind so ein paar Eckdaten, die uns vielleicht als Außenstehende so von Chemnitz entgegenschlagen. Ich habe in der Bibel gesucht, was steht da von der Stadt? Und da steht ein ganz prägnanter Vers. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe lassen wegführen und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, so geht es auch euch wohl. Das steht in Jeremia. Und ich habe mal die anderen beiden Übersetzungen dazu geschrieben. Bemüht euch um das Wohl der Stadt oder sucht den Frieden der Stadt. Das klingt nicht wie, wenn ihr mal Zeit habt oder wenn es euch mal so ist, sondern das ist für mich, was ich in der Schule noch so gelernt habe, Befehlsform. Und das trifft nicht nur auf Chemnitz zu, und auf die Chemnitzer. Das trifft auch für meine Heimat dazu. Suche der Stadt Bestes. Und da habe ich im Internet was ganz Interessantes gefunden. Bei einer Gemeinde, einer freikirchlichen Gemeinde in Landau, an der Pfalz. Das liest die Symbole mal vor. Liebe zur Stadt. Deswegen möchten wir uns einerseits den Gegebenheiten der Stadt anpassen, andererseits aber die Stadt mit dem Evangelium herausfordern und sie verändern. Daher bitten wir die Mitglieder unserer Gemeinde, Folgendes nicht zu tun. Die Stadt verachten, sich wie eine Schnecke in ihr Haus zurückziehen, die Stadt einfach spiegeln, sich mit einem Chamäleon anzupassen, die Stadt und ihre Infrastruktur einfach für die eigenen Ziele benutzen, sondern wir bitten sie, die Stadt zu lieben und ihren Bewohnern als gute Nachbarn zu dienen. Die Möglichkeiten dafür sind vielfältig. Als Gemeinde möchten wir uns für Gerechtigkeit einsetzen, indem wir Menschen am Rand der Gesellschaft lieben und ihnen nach Kräften und Hilfe anbieten, Lebensräume schaffen, in denen Kinder sich wohlfühlen und entwickeln können, für die Stadt selbst und die Verantwortungsträger, die Geschicke der Stadt lenken, geben, die lebensverändernde Botschaft des Evangeliums liebevoll und für unsere Zeit verständlich weitersagen und Menschen in unsere Gottesdienste einladen. Auf diese Weise kann unsere Gemeinde wie ein Katalysator wirken, der Prozesse der Veränderung dauerhaft sogar auf gesellschaftlicher Ebene anstößt, die nur im Evangelium von Jesus Christus möglich sind. Unweigerlich sind wir darauf gekommen, das Lied Leben wie du.
Schicksalstag der Deutschen bezeichnet. Und da habe ich nur mal ein paar Daten aufgeschrieben, Reichstag, ja, was an dem 9. November so alles war. Und wir kommen nicht umhin, um dunkle Kapitel, aber auch um sehr Positives, was in unserem Land passiert ist. 38, Beginn der November-Pogrome deutschlandweit, oder auch 89, der Mauerfall, wo immerhin schon 24 Jahre dankbar sein können, dass wir ein deutsches Land sind. Und diese rot verhüllte Statue oder das Denkmal, ich weiß nicht, wer das weiß, wer da drunter steckt, aber das steht in Annaberg Buchholz bei uns und da steckt kein unbedeutender drunter als der Martin Luther und der hat ja nun mit unserem Land auch viel zu tun. Der ist verhüllt worden Anfang Oktober und wird heute zu seinem Geburtstag wieder enthüllt, weil da das Programm der Reformation der sächsischen Landeskirche vorgestellt wird und da gab es eine Schlagzeile in der Zeitung, dass aufgrund der Verhüllung nun auch mal deutschlandweit über Luther spricht. Und ich glaube, wir haben Reformation oder Erneuerung wichtiger denn je in unserem Land. Da fehlt noch was dort oben. Da geht es nämlich um den Geburtstag. Also 2014 soll das Jubiläum sein. Das ist, was unser Land bewegt. Ich habe in der Bibel geguckt, was da drin steht, zum Land. Und da lesen wir in 1. Timotheus: Zuallererst fordere ich die Gemeinde zum Gebet für alle Menschen auf, zum Bitten und Flehen, zu Fürbitten und Danksagung, besonders für die Regierenden und alle, die Macht haben. Wir beten für sie, damit wir in Ruhe und Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das auch von Menschen geachtet werden kann. Also wir werden dazu aufgefordert, auch für unser Land uns einzubringen. Ich habe im Alten Testament gefunden, dass bereits in Esra da auch eine Stelle steht, dass für das Leben des Königs und seiner Söhne gebetet werden soll. Da wurden die Priester aufgefordert. Und was mich auch erstaunt hat, selbst der Pharao, als er dann endlich sein Volk nicht, aber sein unterdrücktes Volk Israel rausgeschmissen hat, da sagt er, segnet auch mich. Also er hat irgendeine Ahnung davon gehabt, wie wichtig das Gebet ist, auch für Land, für Könige, für Regierende. Noch etwas Wichtiges, was zu Land ist. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen. Das wird gesagt, dass das Martin Luther gesagt hat. Es gibt verschiedene Meinungen. Die einen sagen, nee, es kann ihm nicht nachgewiesen werden. Die anderen, ja. Ist eigentlich egal. Und es gibt, muss immer Menschen geben, die auch für das Land etwas bewegen, die den Mut haben, aufzustehen für die Botschaft, für das Wichtigste. Mir ist zum Beispiel Theo Lehmann eingefallen oder Lutz Schäufler, die den Mut haben, diese Botschaft ganz korrekt und auch wahrheitsgetreu weiterzusagen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. In der Bibel steht dazu, das hat Paulus gesagt, denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Botschaft. Sie ist ja Gottes Kraft und Recht jedem und Kraft und rettet jedem, der ihr glaubt. Das steht in Römer. Und wir wissen ja auch, dass Luther gerade viel in Römer gelesen hat und dadurch auch zu dieser Erkenntnis gekommen ist, dass er allein durch Gnade gerettet werden kann. Uns geht es auch so, wir haben ein Lied dazu gefunden. Das steht bei uns auch in den Römer Liederbüchern. Das ist das Lied Nummer 741, Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast.
Ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Du darfst ein
werden jetzt immer größer. Wir sind jetzt schon bei der Welt angelangt, bei der Weltkugel. Und wenn man da so Welt hört, da kann man vieles hinten ranbasteln, was es da so gibt. Weltkugelhammer, Macht, Karte, Weltanschauung, die Weltbank, das Weltall, die dritte Welt, die Weltzeituhr, Weltkriege, Gutes, Schlechtes. Und selbst Wikipedia hat da einen langen Text dazu gewidmet, unsere Welt, ihr meint im Internet zu Hause, in Politik, in Geografie, aber auch in der Theologie hat sich Wikipedia dazu geäußert. Ich möchte nur den einen Part sagen, als Erlöser der Welt von Sünde, Tod und Hölle ist Jesus Christus nach biblischer Lehre das Ziel der Bestimmung jedes Menschen und der ganzen Geschichte und so weiter und so fort. Also ich denke, das ist das, was auf den Punkt bringt, was wir als Christen wissen. Und wenn wir bei Welt sind, dann müssen wir auch überlegen, wo ging eigentlich die Mission los für die Welt. Und der eine Name Paulus, der ist uns ja ganz sicher bekannt. Und über ihn wird gesagt, denn gerade ihn habe ich als Werkzeug für mich ausgewählt. Er soll meinen Namen bei Nichtjuden und ihren Königen genauso bekannt machen wie bei den Israeliten. Ich werde ihm zeigen, wie viel er nun für meinen Namen leiden muss. Paulus hat, wenn man das so will, die Weltmission begründet. Nach seinen Möglichkeiten damals, was möglich war. Und wenn wir heute, knapp 2000 Jahre später sehen, wir hatten jetzt am Montag Missionsgebetskreis, da war gerade ein junger Mann da, die gehen nach Peru Anfang Januar, dann sind wir eigentlich mit fast allen Ländern in Kontakt. Ihr habt selbst viele Kontakte. Wir haben jetzt wieder von den Philippinen gehört, wie schlimm es da unten ist. Ich hoffe, dass niemand betroffen ist, der von den Missionaren da unten ist. Und wir merken, wie sich diese Botschaft weltweit ausgebreitet hat, aber durch Menschen, die sich haben rufen lassen. Was können wir tun? Kolosser 4 steht, seid treu, ausdauernd und wach im Gebet und im Dank an Gott. Vergesst auch nicht, für uns zu beten, dass Gott uns eine Tür öffnet und wir die Botschaft vom Geheimnis des Messias weiter bekannt machen dürfen, für die ich auch im Gefängnis bin. Betet, dass ich diese Botschaft so klar verkündige, wie ich sollte. Und das sagen uns Missionare immer wieder, die brauchen unsere Gebete. Die brauchen auch unser Geld, die brauchen unsere Unterstützung, aber vor allem auch unsere Gebete. Und wir haben da im Hohen Liederbuch ein Lied drin, das spricht uns ganz bewusst an. Wir sind nicht freigemacht von Jesus, um uns in der Ecke zu verkriechen und uns schön auf dem Gemeindestuhl auszuruhen, sondern es gibt für jeden einen Auftrag. Das steht im Liederbuch unter 792, wir haben es auch hier vorne. Es geht über drei Seiten, nur zur Information. Geht auf der anderen Seite weiter.
was uns noch zu Thema Welt einfällt, gerade heute, ist der Weltgebetstag für verfolgte Christen. Und wer da sich ein bisschen damit befasst, der weiß, dass es da eine Organisation gibt, das ist Open Doors. Und die sich da besonders einsetzt, die im Dienst der verfolgten Christen weltweit tätig ist. Und ich denke, wir als deutsche Gemeinden sind dazu auch aufgerufen, sie zu unterstützen, diese Christen, die weltweit verfolgt werden. Uns geht's gut, wir merken eigentlich nicht viel davon, vielleicht manche in der Schule oder am Arbeitsplatz, aber ansonsten haben wir keine Einschränkungen. Und ich habe auch noch ein paar Prospekte irgendwo mit im Auto oben hinten. Und wir haben aber auch von denen einen kurzen Trailer, den wir einspielen möchten, um euch eine kleine Ahnung zu geben, was dieses Jahr besonders wichtig ist für diesen Gebetstag.
Die größte Bitte verfolgter Christen ist die Bitte um unser Gebet. Sie benötigen es, um auch in Verfolgung treu zu ihrem Glauben an Jesus Christus zu stehen. Am 10. November ist weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen. Unsere Aufmerksamkeit gilt an diesem Tag Vietnam. In diesem kommunistischen Land gilt der christliche Glaube als potenziell staatsgefährdend. Doch das Evangelium verbreitet sich immer weiter, besonders unter den Minderheiten Vietnams. Daher versucht die Regierung, private Versammlungen von Christen zu verhindern und die vorgeschriebene Registrierung für Kirchengemeinden zu einer unüberwindbaren Hürde zu machen. Syrien. Viele Christen haben durch den Bürgerkrieg ihr Hab und Gut verloren und verlassen ihre Heimat, die ihnen keinen Schutz mehr bietet. Die über 2000 Jahre alte Gemeinde der Christen in Syrien blutet aus.
Es ist ein besonderer Moment, in dem wir spüren, dass wir als Christen weltweit ein Leib sind. Wir wissen, dass Menschen überall auf der Welt für uns beten und darauf zählen wir.
Tausende Gemeinden in Deutschland und vielen anderen Ländern beten am Sonntag, den 10. November, für ihre verfolgten Geschwister. Seien auch Sie mit Ihrer Gemeinde dabei.
Ja, liebe Geschwister, wir sind jetzt sehr eindrucksvoll durch verschiedene Themen geführt worden. Heute ist ein ereignisreicher Tag, Weltgebetstag. Wir haben von Stadt, Land, Welt gehört, wir haben von Missionsauftrag gehört. Und all das ist eigentlich ja nur möglich, da Gottes Wort sich ausgebreitet hat. Und dass das nicht so einfach war, dazu habe ich einen Bibeltext rausgesucht, den wir jetzt hier haben. Er ist nach der neuen evangelistischen Übersetzung hier oben, aus der Apostelgeschichte, die Verse 3 bis 9 aus dem ersten Kapitel. Diesen Männern hat, das spricht Lukas über Jesus, diesen Männern hatte er sich nach seinen Leiden gezeigt und ihnen viele sichere Beweise dafür geliefert, dass er wieder am Leben war. 40 Tage lang ließ er sich unter ihnen sehen und redete mit ihnen über die Herrschaft Gottes. Einmal aß er mit ihnen zusammen, dabei wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald in ein paar Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Deshalb fragten sie ihn bei nächster Gelegenheit, Herr, wirst du dann das Reich Israel wiederherstellen? Jesus erwiderte, der Vater hat die Zeiten und Fristen dafür selbst bestimmt. Ihr müsst das nicht wissen. Wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien bis in den letzten Winkel der Welt. Als er das sagte, sahen sie, wie er emporgehoben wurde. Dann verhüllte ihn eine Wolke vor ihren Augen. Ja, in welchem Bezug steht dieser Text jetzt zum Weltgebetstag, zur Mission, zum Missionsauftrag und zum der Beziehung Stadt-Land-Welt? Stadt-Land-Welt, diese Dimension hatte Jesus vor Augen, als er seinen Jüngern den Auftrag zur Mission erteilte. Als Jesus sagte, geht hin, da dachte er global. Die beste Botschaft der Welt sollte einfach Kreise ziehen, so wie ein Stein, den man ins Wasser wirft, immer größere Kreise zieht. Ausgehend von der Stadt Jerusalem sollte die Botschaft über das ganze Land ausgebreitet werden und dann sollte der Kreis über die Landesgrenzen hinausgehen, über den Mittelmeerraum, nach Afrika, Asien, bis, wie im Text erwähnt, in den letzten Winkel der Erde. Stadt, Land, Welt, eine Botschaft zieht Kreise, geht hin, so hat Jesus gesagt. Und, es ist auch hier nachzulesen, Gottes Geist geht mit auf die Reise. Seine Kraft überwindet alle Schranken. Jesus dachte grenzüberschreitend. Landesgrenzen, kulturelle Grenzen, ethnische Grenzen, sprachliche Grenzen, all diese Grenzen werden durch diesen Geist überwunden. Vielleicht hat Jesus damals schon die Menschheit vor Augen, als er mit seinen Jüngern redete und ihnen diesen Missionsauftrag erteilte. Erdbewohner wie Afrikaner, Spanier, Russen, Thailänder, Japaner, Menschen von Naturvölkern, die damals noch gar nicht bekannt werden und auch Menschen in den deutschen Städten wie hier in Chemnitz. Vielleicht sah er fröhliche Gesichter, weil diese Menschen diese Botschaft wahrnahmen und von ihren Ängsten befreit worden sind. Möglicherweise sah Jesus Schiffe und Flugzeuge, mit denen Missionare in die Welt reisten. Vielleicht sah er das grenzenüberschreitende World Wide Web, was wir heute haben im Internet, oder die sozialen Netzwerke, Facebook, Twitter, mit seinen möglichen. Das alles und viel mehr hatte möglicherweise Jesus schon vor den Augen, als er den Jüngern sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu den Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Aber irgendwie hatten die Jünger das falsch verstanden. Am Anfang der Apostelgeschichte berichtet Lukas von einem großen Missverständnis. Er schreibt, dass Jesus nach seiner Auferstehung 40 Tage mit seinen Jüngern zusammen war, in denen er den Jüngern das Reich Gottes erklärte und aus dem Alten Testament auslegte. Wir könnten das so sagen, die Jünger hatten in diesen 40 Tagen einen intensiven biblischen Unterricht über die Verheißungen und Erfüllungen des Alten Testaments und auch über Gottes Reich. In diesem Unterricht sprach Jesus auch davon, eben dass sie in Jerusalem bleiben sollten, bis sie mit dem Heiligen Geist getauft werden sollten. Johannes taufte mit Wasser, sagt er, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Das wird in wenigen Tagen geschehen. Als sie dann wieder mal zusammenkamen, es war der Tag, an dem Jesus zu seinem Vater in den Himmel aufgenommen werden sollte, da fragten ihn die Jünger, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Die Jünger da dachten dabei an ein lokales, politisches Reich. Schon als Jesus mit seinen Jüngern von Jericho nach Jerusalem aufbrachte, meinten sie, dass nun das Reich Gottes anbrechen würde. Doch dann wurde ja Jesus gekreuzigt, wie wir wissen, und mit ihm mussten sie die Hoffnung auf die Königherrschaft Gottes begraben. Aber nach der Auferstehung lebte diese Hoffnung in ihnen wieder auf. Der Unterricht über das kommende Reich Gottes hat die Hoffnung noch weiter genährt. Ihnen wurde bewusst, dass sich die alten Vorhersagen der Propheten mit Jesus erfüllt hatten, dass ein neues Zeitalter begonnen hatte. Und nun kam noch von Jesus der Hinweis auf diese Geistestaufe. Das war eindeutig die Erfüllung aus Joel 3, wo geschrieben steht, dass mit der Ausgießung des Geistes Gottes der große Gerichtstag über die Völker kommen wird, aber vom Berg Zion die Rettung der Völker ausgeht. Dass sich aber diese Prophezeiung über einen langen heilsgeschichtlichen Zeitraum erstrecken wird, war ihnen offensichtlich nicht bewusst. Sie dachten, mit der Ausgießung des Geistes erfüllt sich zeitnah alles, was sonst noch im prophetischen Wort von Joel steht. Und sie dachten ganz konsequent weiter, nun muss doch bald das anbrechen, wovon die Propheten noch geschrieben haben. Zum Beispiel das ewige Friedensreich aus Jesaja 2. In den letzten Tagen wird der Berg, auf dem das Haus des Herrn steht, zum wichtigsten Gipfel werden und sich über alle anderen Berge erheben. Alle Völker werden zu ihm strömen. Scharenweise werden sie herbeikommen und sagen, komm, wir wollen auf den Berg des Herrn, zum Haus Gottes Israel gehen. Dort wird er uns seine Wege lehren, damit wir auf seinen Pfaden gehen. Dann wird Gott als König über die Welt regieren und die Völker werden in Frieden miteinander leben. Was für eine geniale Vorstellung. Israel und Jerusalem werden unter den Völkern eine Vormächtstellung haben. Nicht mehr diese verhassten Römer. Die Nationen werden nach Jerusalem pilgern und den Gott Israels um Rat fragen. Insgeheim dachten vielleicht die Jünger, dass sie eine besondere Stellung innehaben würden. Daher kam nun berechtigerweise die Frage auf, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Aber wie passt das jetzt zu dem Missionsauftrag von Jesus? Die Völker kommen ja nach Jerusalem und Jesus sagt, geht hin und macht die Jünger zu Völkern. Hier lag eben dieses große Missverständnis vor. Die Jünger dachten an ein sichtbares, lokales Reich mit einem festen Territorium, Israel, mit Jerusalem als geistliches Zentrum. Sie dachten an einen triumphalen Sieg über die Mächte des Bösen und seine Helfer, das römische Imperium. Sie dachten an Vormachtstellung und Macht. Und sie dachten an Einfluss und an ein Ende der Angst. Dennoch sahen sie den führenden Juden immer noch eine Bedrohung zu diesem Zeitpunkt. Und schließlich gingen sie davon aus, dass Jesus dieses Reich ohne sie aufrichten würde. Doch das war ein großes Missverständnis und es hatte auch fatale Folgen. Jesus musste ihre Vorstellung korrigieren. Zunächst musste er ihre Neugier enttäuschen, als er sagte, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Und dann kam eine Klarstellung, was das Reich angeht. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Welt. Merken wir hier den Kontrast? Die Jünger dachten, Jesus stellt in göttlicher Vollmacht das Reich für Israel wieder her. Aber Jesus sagte ganz etwas anderes. Ihr werdet Kraft, göttliche Vollmacht bekommen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet mein Reich aufbauen, von Jerusalem ausgehend, eben über Judäa und Samaria bis ans Ende der Erde. Ein großes Missverständnis, wie es gegensätzlicher nicht sein könnte. Ihr werdet nicht mehr Wissen bekommen, aber ihr werdet eben eine Kraft des Heiligen Geistes bekommen. Ich werde das endzeitliche Friedensreich noch nicht aufrichten, aber ihr werdet meine Zeugen sein. Es wird jetzt kein lokales, sichtbares Reich geben, wohin die Völker kommen, sondern ihr werdet zu den Völkern gehen und ein sichtbares, globales Reich aufrichten. Machen wir einen kurzen Sprung in die Gegenwart zu uns. Kann es sein, dass auch wir an einem ähnlichen Missverständnis wie die Jünger damals festhalten? Kann es sein, dass auch wir unbewusst Missverständnisse hinsichtlich des Missionsauftrages verinnerlicht haben? Verstehen wir vielleicht den Missionsauftrag nur lokal und Jesus dachte global? Denken wir nur in unseren Gemeindegrenzen und blicken gar nicht über den Tellerrand der Gemeinde hinaus? Denken wir ethnisch einfältig, als wären wir nicht bemerken, dass mittlerweile eine Vielfalt an Nationen vor unserer Haustür leben? Irgendwie herrscht bis heute noch in unseren Köpfen die Vorstellung des endzeitlichen Friedensreiches, in dem die Völker zum Haus Gottes pilgern. Jesus sprach eindeutig davon, dass wir zu den Völkern gehen sollten. Wir denken, Jesus muss das machen, aber Jesus sagt, das ist euer Job. Wir meinen, wir müssten die Leute überzeugen, das ist wiederum nicht unser Job. Wir sollten nur bezeugen, was wir mit Jesus erlebt haben. Ihr werdet die Kraft des Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Ich glaube, daher sollten wir mehr auf die Leitung des Heiligen Geistes achten und damit rechnen und nicht auf unsere Kraft vertrauen. Gottes Reich ist ein globales Reich über lokale, kulturelle und ethnische Grenzen hinweg. Gott kann durch seine Kraft mit uns diese Grenzen überschreiten. Und das Reich Gottes wächst interessanterweise gerade in Regionen, in denen die Christen wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen durch den Geist und werdet meine Zeugen sein. Das bedeutet doch, wir müssen das nicht machen, das kommt einfach. Im Gegenzug bedeutet das aber auch, wir können es nur verhindern. Zum Beispiel durch Grenzen in unserem Denken und Verständnis für unsere Aufgaben von Jesus. Davon erzählt Lukas in der Apostelgeschichte. Zunächst ging alles ganz schnell. Die Jünger hatten gar keine Zeit, einen Strategieplan zu entwickeln, wie sie in Jerusalem Zeugen sein könnten. Gott griff am Anfang einfach ein, ohne dass die Jünger etwas dazu tun oder verhindern konnten. Zeuge sein in Jerusalem meint nicht nur Zeuge sein für Juden, das meint ja auch Zeuge sein für die dort befindlichen Meder, Elamiter, Ägypter, Liber und was es alles sonst noch gegeben hat. Für uns heißt das Zeuge sein nicht nur für Deutsche, sondern eben für Menschen, die heute in unseren Städten leben. Türken, Griechen, Spanier, Asiaten. Jesus liebt sie alle und sendet uns zu allen. Ich sagte vorhin, das große Missverständnis in Sachen Missionsauftrag hatte fatale Folgen damals für die erste Gemeinde. Das kann man an einem Sachverhalt deutlich erkennen. Am Anfang wuchs die Gemeinde in Jerusalem zahlenmäßig enorm. Tausende kamen in den ersten Wochen dazu. Wir lesen von einem vorbildlichen Gemeindeleben mit Prinzipien, die bis heute zum Teil Standard in den Gemeinden sind. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen, auch in den Gebeten. Es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel, aber wir lesen nichts von Überlegungen, wie eben das Evangelium nach Judäa oder Samaria gebracht werden könnte. Das Ende der Erde war überhaupt nicht in ihrem Blickfeld, das globale Ende. Offensichtlich hing das Missverständnis, die Völker kommen zu uns, ganz tief in den Köpfen der Christen damals. Sie fühlten sich wohl in Jerusalem, bis Gott ihnen einfach dieses Wohlgefühl nahm. Nachdem Stephanus als erster Christ im Märtyrertod starb, so heißt es im 8. Kapitel, mit diesem Tag setzte eine große Welle der Verfolgung ein. Von der ganzen Gemeinde in Jerusalem wurde dies bestätigt dann. Und außerdem Aposteln flohen alle Gläubigen eben nach Judäa und Samarien. Und durch dieses tragische Ereignis einer Verfolgungswelle wurden sie erstaunlicherweise Zeugen. Doch die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, zogen umher und verkündigten die Botschaft von Jesus. Philippus, können wir lesen, ging in die Stadt Samaria und erzählte den Bewohnern von Christus. Die Menge, die hörte ihm sogar bereitwillig zu und sie sahen auch die Wunder, die er tat. Und später sprach dann der Engel zu Philippus, er solle auf eine einsame Straße gehen. Philippus ging und er begegnete einem Äthiopier, wir kennen die Geschichte, der zum Glauben kam und dieser trug das Evangelium nach Afrika. Es ist wirklich beeindruckend, was man erleben kann, wenn man auf die Stimme des Heiligen Geistes hört. Auch Petrus musste sehr anschaulich lernen, was es heißt, die Grenzen des jüdischen Volkes, der jüdischen Esskultur zu überschreiten. Gott schenkte ihm doch diese Vision, bevor der Diener des römischen Hauptmanns bei ihm klingelte und ihn bat, ins Haus des Hauptmanns zu kommen und mit ihm zu essen. Dort bekehrten sich viele Heiden und ließen sich taufen, wird uns berichtet. Das führte zu einem heftigen Streit in Jerusalem. Petrus musste sich harte Vorwürfe gefallen lassen. Du hast das Haus von Nichtjuden betreten. Du hast mit ihnen gegessen. Ich finde, diese wenig rühmliche Geschichte über die ersten Christen in Jerusalem ist ein warnendes Beispiel dafür, dass der Missionsauftrag in unseren Köpfen eingegrenzt werden kann. Das Missionsprinzip Jesus ist klar. Kraft des Geistes empfangen hat zur Folge, dass man Zeuge ist. Die wahre Geschichte zeigt, Verfolgung kann Zeuge sein nicht verhindern. Im Gegenteil, es kann es fördern. Das Einzige, was Zeuge sein verhindern kann, ist unser vielleicht eingeschränktes Denken, unser fehlerhaftes Denken. Die Engstirnigkeit etlicher Judenchristen in Jerusalem, das war das Problem. Etwa eine Generation später verlor die Gemeinde in Jerusalem an Strahlkraft und Bedeutung. Das bleibt uns ein mahnendes Beispiel, denn auch wir müssen mit ansehen, wie andere Religionen der Welt das Land der Reformation, das deutsche Abendland, längst überholt haben. Die großen geistlichen Aufbrüche geschehen im asiatischen Raum, in Südamerika. Inzwischen kommen sogar Missionare aus Brasilien und Afrika zu uns, um in Deutschland Gemeinden zu gründen. Die Ursache dafür müssen wir bei uns selbst in unserem Denken, glaube ich, suchen. Denn die Verheißung Jesus gilt und hat sich millionenfach bewährt, wenn die Kraft des Heiligen Geistes auf euch kommt, werdet ihr meine Zeugen sein. Kann es sein, dass wir zu wenig auf diese Stimme hören, dass wir sie überhören? In Antiochia hörten die Christen die Stimme des Heiligen Geistes. Lukas berichtet, eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente, sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man den beiden nach weiterem Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Hier können wir drei Dinge beobachten. Saulus hatte bereits einen deutlichen Auftrag von Gott zur Heidenmission erhalten. Zweitens, es gab in der Gemeinde Propheten, die vom Geist Gottes begabt sind als Lehrer, die die Gabe haben, das Wort Gottes verständlich auszulegen, also theologisches Denken der Gemeinde prägten. Und dadurch entstand in der Gemeinde eine neue Sicht, könnte man sagen. Das bedeutet, in den Gemeinden gab es Offenheit für neue Impulse durch Gottes Geist. Und ganz entscheidend, die Gemeinde betete und fastete, um von Gottes Geiste Impulse zu bekommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Beten und Fasten ein längerer Prozess war. Ich stelle mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Das war der entscheidende Impuls für die Heidenmission, die bis zu uns vorgedrungen ist. Und die Apostelgeschichte beschreibt ab Kapitel 13 bis zum letzten Kapitel, wie sich schließlich das Wort erfüllte und Zeugen bis ans Ende der damaligen Welt kamen. Das heißt, fast die Hälfte der Apostelgeschichte braucht Gott, um seine Gemeinde wach zu rütteln und in Bewegung zu setzen. Das zeigt, wie hartnäckig sich ein falsches Denken in einer Gemeinde einnisten kann. Aber in dieser ersten Hälfte begegnen uns auch Menschen wie Philippus oder Petrus, die Gottes Stimme hören und gehorchen. Und daraus sind dann diese geistlichen Aufbrüche entstanden. Genau diese Beispiele zeigen uns eigentlich den richtigen Weg, den positiven Weg, die Richtung, die wir gehen sollten. Falsches Denken blockiert die Kraft des Heiligen Geistes. Hier muss jeder für sich überlegen, wo sich bei ihm falsches Denken eingenistet hat, wo er gedankliche Grenzen gezogen hat, die es biblisch nicht gibt, die nicht fundamentiert sind. Die Anweisung von Jesus ist klar. Nicht Jesus wird durch die Welt ziehen und Menschen bekehren, sondern wir werden seine Zeugen sein. Die Jünger sollen nicht lokal begrenzt denken, sondern das globale Denken Jesu übernehmen. Und weil das nicht immer so einfach war, schafft Gott Ereignisse, die zu einem Undenken führten damals. Gott redet deutlich durch seinen Geist. Es liegt nun an uns, ob wir ihm gehorchen und ob wir darauf hören. Wer sich darauf einlässt, auf die Ereignisse, die er dann erlebt und das Wirken des Heiligen Geistes, der darf am Bau der weltweiten Gemeinde mitwirken, dass sich noch viele Menschen zu Jesus Christus zum Glauben bekennen, damit das Reich endlich fertig wird. Und darum waren diese Gedanken, die ich jetzt euch nahegebracht habe, sehr im Zusammenhang mit Stadt, Land, Welt, mit Gebetsgemeinschaft, alles, das darunter fällt, dass wir weltweit beten, heute ist Weltgebetstag, und gleichzeitig ist das ja auch unser Missionsauftrag. Das kann nur klappen, wenn wir hinausgehen. Wenn wir hier drinnen bleiben in der Gemeinde und warten, bis Leute kommen, dann können wir, glaube ich, lange warten. Und ich habe am Anfang so ein Bild gesagt, das Evangelium soll sich ausbreiten weltweit, so wie ein Stein ins Wasser fällt. Das gibt es als Lied. Das werden wir jetzt dann gemeinsam singen. Wir werden dann auch noch Gebetsanliegen am Beamer sehen und die Simone wird sie lesen. Und anschließend wäre es schön, wenn zwei, drei oder noch mehr Brüder beten. Und ganz am Schluss haben wir noch ein Segenslied. Ich muss jetzt bloß schnell zur Bedienung gehen.
Das ist die Nummer 709. Thank you.
verfolgte Christen. Beten Sie für die Christen in Syrien, dass sie sich nicht allein gelassen fühlen. Für den Schutz der Christen in gefährlichen Bürgerkriegen. Für ein schnelles Ende des Bürgerkrieges und eine friedliche Lösung des Konflikts. Für die Kontaktleute von Open Doors, dass sie weiterhin helfen können. Danken Sie Gott für die Nothilfe und Traumaseelsorge, die Open Doors leisten kann. Vietnam. Beten Sie für die Übersetzung der gesamten Bibel in die Sprachen der einzelnen Stämme. Für die Christen, die im Hochland oft Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt sind. Für die Teilnehmer der Galilei-Bibelschule, dass sie von den Schulungen profitieren und viel geistlichen Gewinn haben und auch andere durch das, was sie weitergeben, profitieren können. Danken Sie für die hingegebenen Christen, die im Hochland arbeiten und nicht aufhören, ein Zeugnis zu sein.
Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns heute ganz besonders daran erinnerst und aufrufst zur Fürbitte für andere Christen in anderen Ländern. Du siehst die Not und wir sind oft so weit weg, weil es uns gut geht. Wir wollen dennoch bitten für die Deinen weltweit, dass du deine Hände über sie hältst und auch die segnest, die sich um andere bemühen in diesen Ländern. Wir danken dir, Vater im Himmel, dass du immer noch Gnadenzeit schenkst, auch bei uns, in unserem Land, in unserer Stadt, in unserem Ort, wo wir wohnen. Schenk es, dass wir deine Zeugen sind, einfach deine Zeugen sind, deine Liebe ausschallen. Du willst das bewirken durch deinen Heiligen Geist in uns. Wir müssen das nicht selber machen. Wir danken dir für alle Möglichkeiten, die du heute noch schenkst. Und wir preisen dich, unser Vater im Himmel, und dich, Herr Jesus, unseren Herrn. Amen.
Und Herr Jesus Christus, wir sind dankbar, dass wir heute daran erinnert wurden, dass wir in jeder Stadt und in jedem Land auf unserer Weltkugel Gemeinden haben, dass wir für jeden beten können, für alle, die deine Kinder sind. Aber wir wollen auch für die Menschen bitten, die dich noch nicht erkannt haben, dass wir für dich Werbung machen können, damit sie dich finden. Herr, wir bitten dich, dass du auch uns zeigst, wie wir mit Beten und mit praktischer Hilfe recht helfen können. Mach du uns weise dazu, auch in der vor uns liegenden Zeit, und schenke uns allen, auch den Menschen in anderen Städten und anderen Ländern, dazu deinen Segen. Amen.
Amen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns so deutlich zum Gebet, zur Anteilnahme aufgefordert hast. Und wir müssen dir bekennen, dass wir viel zu wenig an die Nöte der Christen auf der ganzen Welt denken. Wir danken dir, dass es Menschen gibt, die sich in großer Opferbereitschaft zur Verfügung stellen und diesen bedrängten und bedrohten Christen helfen, praktisch helfen, durch Lebensmittel, durch Bibeln, durch Anrufe geht, sondern dass wir Anteilnahme nehmen. Das Geringste ist, dass wir beten. Und hilf, dass wir nicht nur heute dieser Aufforderung nachkommen, weil heute der Weltgebetstag ist, sondern dass wir diese Verantwortung in unsere wöchentlichen Gebetsstunden der Gemeinde mitnehmen, aber auch in unsere täglichen Gebete in den Familien. Wir danken dir noch einmal für die Botschaft, die du uns so deutlich gemacht hast, Zeugen zu sein. Und wir bekennen dir, dass wir das so oft versagt haben. Aber wir bitten dich um deine Hilfe, dass es besser wird. Amen.
Amen.
Und Herr Jesus, wir danken dir, dass es Menschen gab, die damals aufgestanden sind und hingegangen sind, sodass auch wir die Bibel lesen können und das Evangelium kennen können. Herr Jesus, und wir bitten dich um Vergebung, wo wir vielleicht doch lieber sitzen bleiben und hoffen, dass jemand zu uns kommt, als dass wir hingehen. Du siehst, wo wir Angst haben oder was uns davon abhält. Und Herr, wir bitten dich, dass wir auch nicht damit einstimmen, wenn um uns herum eigentlich alles schimpft und klagt, dass so viele ausländische Menschen zu uns kommen. Ja, vielleicht ist es gerade eine Chance, weil wir nicht hingehen. Wir bitten dich, dass du uns zeigst, wo wir die Möglichkeit haben, Kontakte zu haben und ihnen vom Evangelium zu sagen. Wir bitten dich konkret auch für die Christen in Syrien und in Vietnam, wie wir jetzt gehört haben, ja, dass du ihnen beistehst, wenn Verfolgung ist und dass aber gerade auch aus diesen Situationen, wie wir es auch in der Geschichte gehört haben, immer wieder gerade die Erweckung entsteht. Wir bitten dich, dass du auch dort wirksam bist. Amen.
Amen.
Nun habt ihr euch lang genug strapaziert. Wir wollten zum Schluss noch das Segenslied singen. Das steht auch im Roten Buch, die 705, und es steht auch vorne dran. Und wir haben da Hefte mit von oben los, die lassen wir einfach da. Ihr könnt das vielleicht in den Gebetsstunden mitnehmen. Und wir danken euch für die Geduld mit uns.
Wir danken euch ganz herzlich für euren Dienst hier bei uns. Danke, wie ihr eure Gaben eingesetzt habt, uns zur Freude und dem Herrn zur Ehre. Auch danke für alle Denkanstöße, dass wir aufgefordert sind, über unseren Tellerrand hinauszuschauen, auf unsere Aufgaben in unserer Stadt, in unserem Land und auch weltweit. Wir wünschen euch auch einen guten Heimweg wieder, dass ihr gut nach Hause kommt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr wiederkommt. Am 24. November, wisst ihr, ist bei uns hier eine Taufe geplant. Und wir wollen im Anschluss daran noch gemeinsam zusammen sein und feiern und Kuchen essen, Kaffee trinken und Suppe essen. Und deswegen hat der Roland eine Liste am Brett ausgehangen. Und wir würden uns freuen, wenn diejenigen, die in der Lage sind, Kuchen zu backen und mit dazu beizutragen, dass dieser Tag ein schöner Tag wird, ein segensreicher Tag wird, dann tragt euch bitte ein zum Kuchenbacken. Vielen Dank dafür. Alle anderen Gäste, die noch in unserer Mitte sind, möchte ich jetzt noch sagen, nehmt Grüße mit von uns hier aus der Stadt der Moderne und allen anderen einen guten Nachhauseweg, einen schönen Sonntag. Wir sehen uns wieder, so Gott will, nächsten Mittwoch um 19 Uhr zur Gebetsstunde, um 19.30 Uhr zur Bibelstunde und nächsten Sonntag, wie gewohnt, um 9 Uhr zum Gedächtnismahl und 10 Uhr zur Wortverkündigung. Bis dahin, Gott befohlen und auf Wiedersehen.